Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Hallihallo, da sind wir wieder.
Hallo.
Ja, diesmal gar nicht so lange. Letzte Woche eine Folge, diese Woche eine Folge.
Ja, das stimmt.
Ich könnte mich ja dran gewöhnen, aber das schaffe ich arbeitstechnisch nicht.
Ja.
Genau, aber dadurch, dass wir eine Folge ausgesetzt haben, gab es jetzt letzte Woche eine Folge, diese Woche eine Folge. Und dann geht's wieder in den ganz normalen 14-Tages-Rhythmus. Ja, und bevor wir jetzt hier lang rumsabbeln, würde ich sagen,
wir mal an.
Genau, starten wir einfach los. Letzte Woche waren wir ja im Jahr 2007 und heute geht's nochmal 6 Jahre weiter zurück. Genauer gesagt zum 8. Oktober 2001. An diesem Tag macht sich eine McDonnell Douglas MD-87 bereit, um vom Flughafen Mailand-Linate nach Kopenhagen zu fliegen. Scandinavian Airlines Flug 686. Und Mailand-Linate ist einer von vielen Flughäfen in Mailand. Also Mailand hat ganz viele.
Okay.
Und Linate ist aber der, der am zentralsten liegt.
Der Haupt.
Genau.
Flughafen.
Genau. Die McDonnell Douglas MD-87 ist 39,75 Meter lang und hat eine Spannweite von 33,43 Metern. Ihre zwei Triebwerke sind seitlich am Heck der Maschine verbaut und können sie bis zu 5400 Kilometer weit bringen. Weiter bietet sie Platz für bis zu 130 Passagiere. Am heutigen Montag befinden sich insgesamt 110 Menschen an Bord, 104 Passagiere und 6 Crewmitglieder. Darunter auch Kapitän Joachim Gustafsson, 36 Jahre alt, mit einer Erfahrung von 5800 Flugstunden auf der MD-87, hatte er allerdings bis jetzt nur 230.
Okay.
Neben ihm im Cockpit befindet sich sein erster Offizier, Anders Hylander, ebenfalls 36 Jahre alt, und hat im Gegensatz zu seinem Kapitän schon 2000 Stunden auf der MD-87 gesammelt. Insgesamt hat er so ungefähr 4300. Nachdem wir das jetzt geklärt haben, springen wir also wieder zurück zum 8. Oktober 2001. An diesem Morgen ist es am Flughafen und der Umgebung extrem neblig. Wetteraufzeichnungen zufolge liegt die Sichtweite nur bei 50 bis 100 Metern. Das ist schon ganz wenig.
Das ist ja absolut ganz wenig.
Ja.
Oh Gott, okay.
Nachdem der Lotse des Flughafens den Flug an den Lotsen für startende Flugzeuge übergeben hatte, bekam Scandinavian Airlines Flug 686 um 8.09 Uhr die Startfreigabe für Piste 36 rechts. Schub auf die beiden Triebwerke. Die MD-87 beginnt zu beschleunigen. Abhebegeschwindigkeit von 145 Knoten bzw. 270 km/h erreicht. Kapitän Gustafsson zieht das Steuerhorn langsam und sachte zu sich heran. Doch was ist das? Im letzten Moment erkennen sie etwas vor sich. Aber genauso schnell wie das etwas in Anführungsstrichen auftauchte, war es auch schon wieder weg. Es gibt einen Knall. An Abheben ist kaum noch zu denken und trotzdem versucht Kapitän Gustafsson alles. Für ungefähr 9 Sekunden schafft er es auch. Aber sie wussten nicht, dass sie bei dem Zusammentreffen mit dem etwas eines ihrer Triebwerke und ein Teil des Fahrwerks verloren haben. Szenenwechsel. Ein Mitarbeiter auf dem Vorfeld hörte mehrere laute Explosionen oder zumindest lautes Knallen. Daraufhin ruft er im Tower an. Der Lotse sieht daraufhin aus seinem großen Fenster in den Nebel, erkennt nichts Unnormales und beruhigt den Kollegen. Es vergehen weitere Minuten, bis ein verletzter Arbeiter plötzlich auf einen Zollbeamten zustolpert. Dieser tut nun endlich das einzig Richtige. Er alarmiert die Flughafenfeuerwehr. Und erst jetzt fällt dem Lotsen im Tower auf, dass SAS Flug 686 nicht mehr auf dem Radar zu sehen ist. Und jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Denn fast zeitgleich kommt ein Funkspruch eines anderen Flugzeuges. Die Piloten melden Feuer am Ende der Startbahn. Nadja, was meinst du, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem wir diese Szene gewechselt haben? Also seit diesem Zusammentreffen mit dem Etwas Ja. Und eben genau diesem Alarm, dass da Feuer ist.
10 Minuten?
3. Oh, so ungefähr. Okay. Ja, also okay. Tatsächlich ein bisschen weniger. Aber es wird noch richtig übel. Ich finde das schon richtig übel, aber jetzt ist der Flughafen augenblicklich geschlossen. Und schnell steht fest, Scandinavian Airlines Flug 686 ist mit 110 Menschen an Bord beim Start verunglückt, auf einen Hangar gestürzt und dann in Flammen aufgegangen. Durch das große Feuer und die Wrackteile ist es für die Rettungskräfte extrem schwer gewesen, erstmal an diesen Hangar ranzukommen. Und jetzt spitzt alle die Ohren. Denn weitere 7 Minuten später, ja, dann sind wir auch bei den 10 Minuten,
ja, ja.
Fällt erst bei der Flugsicherung auf, dass nicht nur eins, sondern insgesamt 2 Flugzeuge vom Radar verschwunden sind.
2? Wie kann das passieren?
Tja. Hä? Erinnerst du dich noch an das Etwas, von dem ich erzählt habe? Das war, wie sich jetzt herausstellt, aber auch erst 26 Minuten nach diesem, nach dem Alarmschlagen, dass 686 verschwunden ist, 26 Minuten danach stellt sich heraus, dass ein Cessna Citation Jet mit 4 Menschen an Bord eben genau dieses Etwas war.
Ja, aber wie kann denn das passieren? Haben die da im Radar das nicht gesehen? Die sehen das doch, wo sich doch die Flugzeuge bewegen.
Tja, was soll ich sagen?
Der Lotse da nicht aufgepasst?
Kommen wir noch zu.
Krass.
Die Cessna war 15,25 Meter lang und mit Tragflächen 16,26 Meter breit. Der Kapitän war der 36 Jahre alte Horst Königsmann, der schon 2400 Flugstunden mit dem Citation Jet hatte. Er flog gemeinsam mit seinem ersten Offizier Martin Schneider, 64 Jahre alt und auch so rund 2000 Stunden mit diesem Flugzeugtyp. Gefunden wurde der Jet im dichten Nebel ungefähr auf Hälfte der Startbahn.
Ja, aber das ist ja fast wie damals auf Teneriffa.
Ja.
Weißt du noch, wo wir in einer früheren Folge schon mal drüber gesprochen haben?
Ja, das größte Flugzeugunglück der Geschichte.
Ja, genau, ich erinnere mich. Ja. Mhm.
Episode 19 war es übrigens.
Ah, okay.
Aber also jetzt steht definitiv fest, dass niemand aus den 2 Flugzeugen überlebt hat.
Hammer.
110 Menschen starben an Bord der MD-87, 4 Menschen in der Cessna und 4 Arbeiter am Boden, die sich zum Unglückszeitpunkt in dem Hangar aufgehalten haben.
Ja, aber dafür rechnet ja keiner mit.
Nee, das ist so krass. Stell dir mal vor, du bist einfach auf der Arbeit so und
dauert's. Ja.
Insgesamt starben also 118 Menschen an diesem Morgen im Nebel von Linate. Und damit ist es für Italien das schlimmste Flugzeugunglück der Geschichte. Doch wie konnte das passieren? Das soll jetzt, und jetzt entschuldigt mich bitte wieder für meine Aussprache, ich kann auch kein Italienisch, nachdem wir nachdem wir letzte Woche in China waren.
Mhm.
Also ich muss an meiner Sprache arbeiten. Das soll jetzt nämlich die Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, kurz ASNV, gemeinsam mit der schwedischen SHK herausfinden. Allerdings, und das hatten wir bis jetzt noch nie in den ganzen Folgen, werden Flugzeugabstürze in Italien erst einmal als Straftat angesehen und somit gehört der Tatort als allererstes Mal der Polizei.
Oh, andere Länder, andere Sitten.
Mhm. Es dauert also Stunden, bis die Flugunfallermittler endlich in die Nähe des Wracks kommen. Doch als es dann endlich soweit ist, schauen sie sich zuerst den Hangar und dann das Wrack der Cessna an. Bei den Trümmern der Cessna finden die Ermittler auch Teile der McDonnell Douglas. Vielleicht können die Blackboxes zur Lösung der Unglücksursache beitragen. Allerdings gibt es die nur bei SAS Flug 686, denn die Cessna hatte weder einen Datenschreiber noch einen Stimmrekorder.
Ja, aber da haben wir es wieder. Ich finde, alle Flugzeuge, egal wie klein, sollten sowas verbaut haben.
Ja, das sehe ich genauso. Das ist ja, da haben wir auch schon immer drüber gesprochen, ne?
Genau.
Dass jedes Flugzeug, was irgendwie abhebt, sollte doch einfach so ein Ding an Bord haben.
Richtig, ich verstehe sowieso nicht, warum das nicht international so gemacht wird.
Ja, weiß ich auch nicht.
Da sind ja hier schon genug Unfälle passiert.
Genau.
Ja.
Und da sie aber eben diese Blackboxes im Moment nicht finden können und sie wegen der Polizei immer noch nicht den vollen Zugang haben, beginnen sie nun damit, die Fluglotsen zu befragen. Und dabei kommt Erstaunliches heraus. Denn solche Kollisionen, beziehungsweise zum Glück beinahe Kollisionen, kommen auf dem Flughafen Mailand-Linate fast schon regelmäßig vor.
Was heißt denn regelmäßig?
Ja, so angeblich, na, im Schnitt einmal die Woche.
So ein Scherz, oder?
Ja, leider nicht.
Das, ja, ich bin auch ohne Worte. Also da fällt mir jetzt echt nicht so ein, was ich dazu sagen soll.
Also ich habe auch bei der Recherche ganz viel mit dem Kopf geschüttelt.
Also ich als Passagier würde dann in ein Nachbarland fahren und würde dann da einsteigen.
Ja, aber das Schlimme ist, das weißt du ja nicht.
Ja.
Also
ja, gut, okay,
das weißt du nicht. Ich meine, wir fliegen immer ab Hamburg, weil es hier um die Ecke ist. Aber weißt du, wie oft vielleicht sowas in Hamburg vorkommt?
Nö, das stimmt. Aber ich denke mal, das ist hier schon...
Ja,
ja, ist halt Deutschland.
Und in der heutigen Zeit ist das dann ja auch nochmal was
anderes. Disziplinierter in dem Sinne so, aber ja, krass, heftig.
Es gibt von einem Vorfall, der circa einen Monat zurückliegt, einen schriftlichen Bericht. Aber jetzt erstmal wieder weiter in den normalen Ermittlungen der Flugunfallermittler. Einen Tag später, also am 9. Oktober, bekamen die Ermittler endlich durch die italienische Polizei vollen und uneingeschränkten Zugang zu der Unglücksstelle und den Trümmerteilen. Doch sie können es nicht glauben. Was ist das? Flughafenmitarbeiter haben auf Anweisung der Polizei schon begonnen, die Trümmerteile wegzuräumen.
Nee, wirklich, also das ist ja ein Fall.
Ja.
Die können das doch nicht wegräumen, die müssen doch gucken, wie liegt das alles.
Ja. Und die haben ja nur das, also haben sich das am Tag davor ja einmal kurz angeguckt, weil mehr durften sie ja nicht.
Ja, aber
und trotzdem. Jetzt, wo sie können, sind die Teile einfach
weg.
Ja.
Viele Teile. Ja, super.
Im Hangar und auf der Startbahn ist also nur noch wenig übrig. Und genau dabei wurden die Sachen halt auch nicht fotografiert und auch nicht dokumentiert. Alles, und ich habe Bilder davon gesehen, das liegt alles auf einem Haufen.
Krass.
Also es ist ja vorher schon schwer, irgendwas herauszufinden. Ja, aber wenn es nachher nur noch ein Haufen ist.
Ja, aber da wäre doch mal gut so, Kommunikation ist alles. Also wenn die Polizei dann sagt, wir räumen das jetzt weg, die sagen, nee, lass das mal alles so liegen, wir brauchen das. Und dann die Polizei sagt, oh, wir sind die Polizei, wir machen das mal jetzt.
Ja, ich fand es auch, als ich das gelesen habe, irgendwie
unglaublich,
merkwürdig.
Unglaublich, wirklich.
Kommen wir jetzt aber mal dazu, was die Ermittler bis jetzt wissen. Denn das ist, dass die MD-87 schon ungefähr 40 Sekunden beschleunigt haben muss, als sie bei der Einmündung von einem Rollweg auf die Cessna traf. Und danach müssen sie halt trotzdem noch versucht haben abzuheben. Aber wie wir wissen, endete das in dem Hangar am Ende der Startbahn. Durch die Durchsicht der Wetteraufzeichnung und eben der schlechten Sicht von ungefähr nur 50 bis 100 Metern steht die Frage im Raum, wann sie die Cessna wohl gesehen haben. Ich meine, was hätten sie bei einer Geschwindigkeit von 270 km/h noch machen sollen?
Naja, aber auch wenn die Sicht schlecht war, muss doch irgendetwas vorgefallen sein. Denn es gibt doch Vorschriften für so ein Wetter, oder nicht? Und ich glaube, du hast auch schon mal etwas von einem Bodenradar erzählt. Das kann ich mich auch noch dran erinnern.
Ja, also ich verstehe es auch nicht. Ich meine, wenn du schon im Nebel da irgendwie rumfährst, es muss ja irgendwas dafür sorgen, weil ansonsten müsste es ja sein, okay, es ist Nebel, der Flughafen ist zu.
Ja, aber das hatte ich ja, das, was ich ja vorhin meine. Es muss doch irgendeiner am Radar, ob Nebel, das ist ja nicht auf dem Radar ja auch nebelig, sondern da siehst du ja die Punkte. So kann ich mir das nur vorstellen.
Also ohne zu spoilern, das wird noch richtig verrückt.
Okay, dann hören wir mal weiter.
Und natürlich gibt es bestimmte Vorschriften. Es gibt auch Haltelinien vor den Rollwegen, also falls diese eine Start- oder Landebahn kreuzen, hast du immer Haltelinien davor. Und für diese Überfahrt von den Haltelinien brauchst du eine extra Genehmigung aus dem Tower.
Also hat einer nicht aufgepasst?
Ja, so scheint's im Moment. Denn wir wissen ja schon, dass ein Flugzeug zu viel auf der Startbahn
war. Genau.
Das größte Problem ist aber immer noch, dass die Flugschreiber der McDonnell Douglas MD-87 noch nicht gefunden wurden. Deshalb nehmen sich die Beamten nun die Aufzeichnungen aus dem Tower vor. Ist hier vielleicht etwas zu finden, das zur Aufklärung beiträgt? Bei den Funkaufnahmen des Towers ist ganz klar zu hören, wie der Cessna Citation Jet vom Tower angewiesen wurde, nach Norden zu rollen und dann parallel zur Startbahn über einen anderen Rollweg zu fahren. Anhand des Crashs scheint es aber eher so zu sein, dass die beiden Piloten nach Süden fuhren und somit Richtung aktiver Startbahn.
Ja, also wieder ein Pilotenfehler.
Ja, so sieht's im Moment leider aus.
Okay.
Aber es stellt sich immer noch die Frage, warum es niemandem aufgefallen ist.
Ja, genau. Das frage ich mich ja auch die ganze Zeit.
Denn, wie ich eben schon gesagt habe, es sind ja auch alle Rollwege mit Haltelinien gekennzeichnet. Ja, ja. Und jetzt hören die Ermittler des ASNV und der schwedischen SHK etwas Merkwürdiges. Denn der Lotse spricht immer wieder von einem Hauptvorfeld und Hauptrollbahnen. In Linate gibt es aber nur Vorfelder und Rollbahnen. Nichts mit Haupt davor.
Ja, komisch.
Kurz danach dann das nächste komische Detail. Die zwei deutschen Piloten aus der Cessna melden dem Tower-Lotsen, dass sie sich Sierra 4 nähern. Die Ermittler jedoch finden auf keiner ihrer Karten, die sie dann so ausgelegt haben, ne, wo du dann das alles nochmal nachprüfen kannst, auf diesen Karten finden sie nicht einen Punkt, der Sierra 4 heißt.
Waren die gedanklich auf dem anderen Flughafen oder was? Ich weiß es nicht.
Und jetzt befragen sie also den Lotsen nochmal. Und dabei stellt sich dann heraus, denn das gibt er zu, er hat keine Ahnung, wo Sierra 4 ist.
Ja, aber sowas klärt man doch dann und sagt, stopp. Oder wie auch immer, wir haben kein Sierra 4 oder...
Er ließ sie aber weiterrollen.
Er hätte sie stoppen können und so das Ganze wahrscheinlich verhindern können.
Vielleicht, ja.
Hammer.
Weil er hat es ja gehört und er hat es bestätigt, ja, dass sie da langfahren.
Ja.
Er hat aber keine Ahnung, wo es ist.
Ja, auch nicht schlecht. Kannst du ihm gleich den Job wegnehmen.
Ja.
Ja. Sorry, aber...
Unabhängig davon... Was sagst du, wenn ich dir jetzt erzähle, dass es einen Tag vorher auch fast wieder zu so einem Unglück gekommen wäre?
Und die haben nicht reagiert da im Flughafen?
Ja.
Ach so.
Die Geschichte dazu ist nämlich, ein Flugzeug sollte auf Rollweg Romeo 5 fahren, fuhr dann aber plötzlich auf Romeo 6. Und nur, weil an dem Tag kein Nebel über dem Flughafen Mailand-Linate lag, wurde der Irrtum entdeckt, und Schlimmeres konnte verhindert werden. Es wird also Zeit, die Rollwege abzulaufen. Ich meine, es muss ja einen Grund geben, warum sich Flugzeuge hier ständig verfahren. Das kann ja nicht immer ein Pilotenfehler sein.
Nee, das stimmt schon.
Dass das mal einem passiert. Okay. Aber fast einmal die Woche?
Ja, ja.
Bei der Begehung zeigt sich dann Verheerendes. Die Markierungen am Rande der Rollwege sind teilweise kaum noch sichtbar vor lauter Unkraut und Gestrüpp. Weiter sind die Fahrbahnmarkierungen schon so verblasst und abgefahren, dass man gerade dort, wo sich zum Beispiel Romeo 5 und 6 kreuzen, kaum noch erkennen kann, wo bzw. welche Bahn wohin führt. Weil auf dem Boden sind ja immer so gelbe Striche.
Ja.
Und an dieser einen Position kreuzen die sich eben.
Mhm.
Und dadurch, dass die aber kaum noch vorhanden sind oder waren zu dem Zeitpunkt, du wusstest halt einfach nicht, wo du jetzt abbiegen musst. Weil du wusstest nicht mehr, welcher Strich zu wem gehört. Und beim Verfolgen von Romeo 6 finden sie jetzt Erstaunliches. Eine Bodenmarkierung mit der Aufschrift Sierra 4.
Also gibt es die tatsächlich.
Mhm.
Na gut, wenn aber Gestrüpp und Gedöns drüber liegt, natürlich.
Ja.
Findet man das, ne?
Genau. Und sie ist nämlich nirgends eingezeichnet, also auf keiner Karte. Und der Lotse hatte keine Erfahrung auf den Rollwegen. Eigentlich hätte es so sein müssen, dass der zumindest die Rollwege mal abfährt zu seinem Beginn, damit er weiß, wo was ist.
Ja,
das
genau.
Würde ja auch Sinn machen. Und so wusste er halt auch nicht, dass Sierra 4 den Cessna Citation Jet genau auf die Startbahn führt. Jetzt sind sie also schon einen Schritt weiter. Aber so ganz zufrieden sind sie noch nicht. Denn auch wenn Linate kein Bodenradar hat, nachdem du vorhin schon gefragt hast, was ich so ein bisschen ignoriert habe, haben sie dennoch Bewegungssensoren, die anschlagen müssten, wenn sich mehr als ein Flugzeug auf der Startbahn befindet.
Mhm.
Weil das sind einfach so Sensoren, die sich von links und rechts der Bahn immer so ja, ich weiß nicht, ob es Laserstrahlen sind oder so. Ja, auf jeden Fall würden die es merken, wenn da etwas durchfährt.
Ja, ja.
Warum hat also kein Alarm ausgelöst? Und das will jetzt auch der Chefermittler höchstpersönlich herausfinden. Also geht er nachts, als der Flughafen Linate geschlossen ist, selbst los und versucht, den Alarm durch Bewegungen auszulösen. Es tut sich nichts.
Mhm.
Beim weiteren Nachforschen stellt sich heraus, dass die Anlage schon mehrere Jahre ausgeschaltet war, denn vorher kam es durch Vögel oder Wartungsfahrzeuge oder was auch immer, immer wieder zu Fehlalarmen.
Das kann man alles gar nicht glauben, oder?
Das ist, ich sag ja, wenn das ein Film wäre, das wird dir keiner glauben.
Nee.
Und dann, über eine Woche nach der Tragödie, lassen sich endlich die Flugschreiber lokalisieren und bergen. Die Auswertung des Stimmenrekorders dauert halt ein bisschen, wie immer. Aber danach steht zu 100% fest, dass die SAS-Piloten rein gar nichts für diesen Unfall können. Und jetzt komme ich auch nochmal auf deine Frage mit dem Bodenradar zurück. Mailand Linate hat ein Bodenradar, war aber schon länger kaputt. Und weil das nicht schon heftig genug ist, hatten sie schon ein neues, was aber noch nicht vollständig aufgebaut ist. Oder ja, aufgebaut war.
Das ist ja totaler Wahnsinn.
Ja. Die haben alles ausgeschaltet. Das Bodenradar funktioniert nicht. Diese Sensoren, die dich eigentlich warnen sollen, wenn ein zweites Flugzeug auf die Startbahn fährt, ausgeschaltet.
Ja.
Also, die hättest du auch einfach alle mit Augenklappe ja, losfliegen lassen
können. Ja.
Das ist ja ein Himmelfahrtskommando.
Ja.
Weil wahrscheinlich hätte, zumindest wenn eins davon funktioniert hätte,
ja,
das ja auch noch verhindern können.
Ja, das stimmt.
Und jetzt sind wir so langsam schon am Ende, aber weißt du, was noch viel, viel schlimmer ist?
Was?
Der Cessna Citation Jet wurde ja erst 25 Minuten nach dem Crash gefunden. Und bei der Obduktion der vier Insassen zeigt sich, dass nur einer davon sofort tot war.
Oha, krass.
Die anderen drei starben an einer Rauchgasvergiftung.
Nicht dein Ernst. Mhm. Kamen sie nicht schnell genug raus?
Es könnte also tatsächlich sein, dass sie noch hätten gerettet werden können, wenn das eben alles nicht so lange gedauert hätte.
Ja.
Aber, und da muss ich hier halt eben ganz deutlich sagen, sind das Spekulationen. Weil auch wenn sie durch das Feuer gestorben sind, konnte ich nicht finden, wie schwer sie sonst verletzt waren. Es kann ja auch sein, dass sie zwar noch gelebt haben, aber trotzdem so schwer verletzt waren.
Aber irgendwie ist das ja klar, sonst hätten die ja versucht, alleine rauszukommen.
Genau.
Ne? So, also denke ich mal, waren die vielleicht festgeklemmt oder so.
Ja, oh, das macht... Oh,
oder
das
eingeklemmt, ist,
Dass das erst 25 Minuten später auffällt, dass ein Flugzeug fehlt.
Ja, ja.
Also, am 20. Januar 2004 wird der Abschlussbericht der ANSV veröffentlicht und diese kam zu dem Schluss, dass die unmittelbare Ursache des Unfalls das Eindringen der Cessna-Maschine auf die aktive Landebahn war. Die ANSV wollte die Schuld jedoch nicht alleine den Cessna-Piloten zuschieben, die sich im Nebel einfach verirrt hatten. Ihr Bericht identifizierte auch Mängel in der Flughafengestaltung und den Abläufen. Am 16. April 2004 kam ein Mailänder Gericht zu dem Schluss, dass vier Menschen mitschuldig waren an dem Unglück und verurteilte sie. Flughafendirektor Vincenzo Fusco und Fluglotse Paolo Zacchetti wurden jeweils zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt.
Also 8 Jahre, Witz, oder?
Francesco Federico, ehemaliger Chef des Flughafens, und Sandro Gualano, ehemaliger Chef der Flugsicherung, erhielten Haftstrafen von 6,5 Jahren. Außerdem wurden noch ein paar andere wegen mehrfachen Totschlags und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Am 29. Juli 2006, also 2 Jahre nach der Verurteilung, entschied das italienische Parlament, dass das Begnadigungsgesetz greift und reduzierten also Verurteilungen, also alle Verurteilungen reduzierten sie um 3 Jahre. Weiter wurden Fusco und Federico vom Mailänder Berufungsgericht freigesprochen und die Strafe des Fluglotsen wurde auf 3 Jahre reduziert.
Okay. Also ich als Angehörige, ich gleich würde durchdrehen.
Mhm.
Ich würde denen keine Ruhe mehr lassen, glaube ich. Ich weiß, das ist, soll man ja nicht machen, aber ich glaube, ich weiß es nicht. Also was ist denn das?
Ja.
Da werden sie doch ungefähr noch, wird dafür bedankt oder was?
Ja, ich...
Unglaublich.
5 Monate nach dem Unglück Im März 2002 wurde im Forlanini-Park in der Nähe des Flughafens ein Wald mit 118 Buchen eingeweiht. Dieser soll als Denkmal für die 118 Todesopfer des 8. Oktober dienen.
Ja, aber weißt du, was man eigentlich mal einführen müsste? Ich meine, zum Beispiel in Deutschland oder wie auch immer, oder auch international, dass da wirklich jemand hingeht, so Prüfer, und prüfen die Flughäfen.
Ja.
Die Flugbahn und wie auch immer, ja. Ob die, ich meine, sowas müsste man doch mal einführen.
Ja, ich verstehe es halt nicht. Ich meine, die haben ja selber ihre Flugsicherung und die fahren ja auch regelmäßig.
Ja, aber wenn es denen egal war. So, aber da müssten aber welche, die unabhängig von den Flughäfen und so, die müssten dahin, so wie bei uns hier das Gesundheitsamt, dass der mal irgendwo in ein Restaurant reingeht.
Ja.
Oder wie auch immer. Ich meine, in Deutschland wird ja alles immer kontrolliert irgendwie. So, da sind wir ja, glaube ich, ein Vorreiter. Aber das müsste eingeführt werden. Das,
ich weiß auch nicht, wie es jetzt mittlerweile ist. Vielleicht gibt es das mittlerweile.
Ja, weil das dann wirklich Unabhängige hingehen und sagen, hier, gucken sich die Fahrbahn an und sagen, hier muss gestrichen werden.
Ja.
TÜV.
Ja, genau.
Flughafen-TÜV.
Ja.
Genau.
Ich finde das so...
Aber wie kann man denn damit leben? Ich verstehe es nicht. Wenn ich Direktor wäre von so einem... Da zieht ja nur Kohle wahrscheinlich.
Ja, ich kann es dir nicht erklären.
Aber warum hat den denn keiner gestoppt, wenn einmal die Woche... Das sind so Fragen.
Ja.
Aber ich verstehe nicht. Da wird ja nur eine Zeit drüber nachdenken.
Ich fand das auch super krass. Und es sind halt auch einfach so viele Dinge, wo das Flugzeug einfach hätte gestoppt werden können.
Ja, also und für mich ist das bis jetzt der schlimmste Fall, von dem wir jetzt berichten.
Ja.
Also der, den man auch nicht begreifen kann.
Den man nicht begreifen kann. Ich meine, spätestens wenn noch der Fluglotse hört, er ist an einem Punkt und er hat keine Ahnung, wo er ist. Er sieht nichts.
Ja.
Spätestens dann muss er doch sagen, okay, stopp.
Richtig.
Und dann neu sortieren,
um
zu gucken, wo finde ich welches Flugzeug.
Ja, genau. Aber warum haben denn aber auch die Piloten, ich habe damals mal so eine Serie, also nicht so eine Serie, sondern eine Doku gesehen, und über Flughäfen, mein Mann guckt das ja immer ständig, so über Flughäfen und so. Und da muss halt den Piloten, da war ja auch mal so ein Fall, da haben die das auch nicht lesen können. Ja, aber dann haben sie sich gewundert, aber dann frage ich doch nach am Tower. Ich kann es nicht lesen. Wo ist denn hier der Strich oder die?
Aber bei denen, bei den Cessna-Piloten zum Beispiel war es ja so, bei denen war das ja nicht so wie mit Romeo 5 und 6, sondern die haben gelesen, die haben ganz klar gelesen, Sierra 4, das stand ganz groß auf dem Boden.
Ja.
Für die war das klar. Das haben die dem Tower gemeldet und der Tower sagt, alles klar, rollen Sie weiter.
Ja. Und obwohl er gar nicht wusste, wo das ist.
Ja,
nee, aber das ist das eben, ja. Das ist, ja, und ja gut, kann man sich, glaube ich, auch stundenlang jetzt drüber unterhalten.
Ja.
Das ist unbegreiflich. Ja. Krasser Fall.
Ja, finde ich auch. Also ihr könnt ja mal eure Meinung dazu kundtun. Was ihr dazu so sagt. Wir denken da bestimmt noch ein bisschen drauf rum. Also, wie gesagt, ich finde das auch ganz, ganz fürchterlich. Also, da hilft auch
ein bisschen nicht. Das kann ich keine Worte für.
Nee. Ja. Und damit sind wir dann jetzt aber am Ende.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Nicht vergessen. Und dann geht's in 14 Tagen wieder mit der nächsten Folge weiter.
Und ich bin gespannt, was dann auf uns zukommt.
Ich auch. Ich habe tatsächlich noch nicht recherchiert. Ich habe den Zettel noch hier, den du ausgelost hast.
Okay.
Aber ich habe noch nichts angefangen.
Dann lassen wir uns überraschen.
Genau. Also, bis in 14 Tagen. Bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.
Da geht's schon los. Kapitän Gustafsson der schon 2400 Flugstunden mit dem Cessna Jet hatte. Das war auch kein Satz. Gefunden wurde der Und nur weil an dem Tag kein Nebel über dem Flughafen Linate lag, wurde aber ganz zufrieden sind sie auf die aktive Landebahn. Hier ist es, ja gut, eigentlich ist es eine Startbahn, ist beides. Außerdem wurden noch ein paar andere wegen mehrfachen Totschlags und fahrlässiger Körperverletzung. Fahrlässiger Katastrophe macht doch gar keinen Sinn.